Wer kennt diese Situation nicht? Man bereitet sich auf ein Vorstellungsgespräch vor und muss sich dabei dann erstmal natürlich gut verkaufen. Man möchte ja den Job haben. Oder man ist selbstständig und muss für ein gutes Betriebsklima sorgen. Oder man geht in Verhandlungen für eine Sache, die man sich gerne kaufen möchte. Situationen, die kommen tagtäglich vor. Und jetzt kommt ein Autor um die Ecke und sagt, so oder so ähnlich hat sich das auch schon vor 2000 Jahren zugetragen. Und der Manager, von dem hier die Rede ist, der hört auf den Namen Jesus. Fragen wir nach beim Autor des Buches, der Manager von Nazareth. So nennt sich das Buch. Christian Jäger, er ist Diplom-Theologe, Coach und Buchautor und nun mit mir per Zoom verbunden. Grüße Sie, Herr Jäger.
Hallo, Herr Kelch. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wieso war Jesus damals Manager?
Es gibt so ganz aktuell in der Literatur einige Kriterien, woran man ein Management festmacht. Unter anderem Fachwissen und zielorientiert. Ganz spannend finde ich die Kompetenz im Umgang mit Menschen und soziale Verantwortung. Wenn wir die vier zusammennehmen, war Jesus ein Top-Manager.
Also Ihr Buch, das nennt sich ja der Manager von Nazareth, das richtet sich jetzt an ganz viele unterschiedliche Situationen in Leben und Personen. Und dann kann, so sagen Sie, jeder daraus was lernen. Gucken wir mal zuallererst auf die Schüler und Azubis. Was können die genau lernen?
Es ist ja gar nicht so einfach, mit Vorgesetzten zu arbeiten, die in der Hierarchie höher sind. Und das ist bei Schülern, bei Auszubildenden häufig ein großer Punkt. Ich glaube, dass jeder mit Hilfe des Buches, also mit dem, was ich von Jesus so rausgezogen habe als Kompass für Menschen, lernen kann, sich selber gut einzuschätzen. Das ist ein wesentlicher Faktor für Führungskräfte und für die, die es einmal werden wollen. Zweitens kann man, wenn man es schafft, die eigenen Ziele wirklich erreichbar zu gestalten, auch große Erfolge erleben. Also es geht um Motivation von innen, die aber auch außen sichtbar wird, dadurch, dass ich was erreiche. Und schließlich steckt in dem Buch auch ein kurzer Ratgeber, und zwar ein Ratgeber für Kommunikation. Sie haben das angesprochen, wie mache ich das im Vorstellungsgespräch, in der Verhandlung. Ich bin Kommunikationstrainer, aber die Bibel bietet so eine Bandbreite davon, dass ich das gerne darauf runtergebrochen habe und gebündelt. Und schließlich, ich habe selber davon profitiert, irgendwann zu schnallen, wie sind denn meine Ausbilder oder meine Eltern, meine Professoren drauf, warum verhalten die sich so? Und dadurch konnte ich mein Verhalten und mein Verhältnis zu ihnen verändern.
Sie haben jetzt gerade schon so gesagt, die Bibel hat eine Menge davon. Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, sicher. Wenn wir davon ausgehen, Christen dürfen nicht schwören. Das ist auch gerade bei der Frage nach eidesstattlichen Erklärungen ein großes Thema. Jesus erklärt das ganz einfach, dein Ja, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Also sei bitte ganz klar, nicht wischiwaschi, nicht drumherum. Das zieht sich durch, das setzt sich fort. Genauso wie die Frage, wie kann ich Menschen denn körpersprachlich erreichen? Wenn wir an die Verkündigung auf dem Berg der Seligpreisungen denken, da sitzen ganz viele Menschen und Jesus stellt sich hin und schaut sie an, schaut in ihre Richtung, spricht sie an. Auch bei den Brotvermehrungsgeschichten, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die bibelfest sind, ist das so, dass die sich immer in 50er-Gruppen hinsetzen sollen, damit sie wirklich erreicht werden können. Wir nennen das professionell heute den sogenannten M-Blick, also ein Zuhörer-, Zuschauer-, Empfänger-orientiertes drauf zugehen und sprechen.
Also hat Jesus damals ja schon geführt. Was verstehen Sie denn unter Führung genau, wenn wir jetzt mal auf Führungskräfte schauen, in der aktuellen, in der heutigen Zeit?
In vielen Organisationen ist die Leitungskraft gefordert. Die macht viel Administratives, Dienstpläne, Urlaubspläne etc. Und die Führungskraft kann, kennen wir auch im Fußball, ein Führungsspieler ist auch eine Führungskraft, die sorgt nicht für die Aufstellung, sondern dass jeder in bestmöglicher Form und mit dem bestmöglichen Know-how an dem richtigen Platz ist. Das heißt, Führung bedeutet, Menschen zu begleiten, zu begeistern, aber auch zu bremsen. Und das hat Jesus, ich gebe ein Beispiel, wunderbar gemacht im Umgang mit seinen ersten Jüngerinnen und Jüngern, also die Menschenfischer, ganz einfache Fischer rauszurufen, zu instruieren, zu fördern und zu fordern, aber auch zu sagen, hier geht ihr mindestens drei Schritte zu weit, das funktioniert nicht. Das ist modernes Führen und das ist Führen à la Jesus.
Jetzt soll es ja Chefs geben, die fahren mal schnell aus der Haut, die haben ihren Laden nicht im Griff, die finden nicht den richtigen Ton. Was machen die denn falsch?
Zunächst mal erkennen es viele gar nicht, sondern die Mitarbeitenden erkennen das. Und so erhalte ich auch als Coach in Führungsetagen häufige Aufträge, dass die sagen, wir kommen damit nicht mehr klar. Es gibt jetzt von Natur aus, manchmal auch schon durch Erblinien, vorzutastende cholerische Typen etc., die machen nichts falsch, die leben sich einfach und könnten da korrigiert werden. Aber in der Regel sind diese Menschen, die ausrasten, überfordert. Sie sind manchmal auch wirklich selbst überschätzt. Und ich weiß, dass Beratung hilft und auch ganz klar ein Führungskräfte-Coaching. Deshalb appelliere ich an alle, die jemanden dieser Couleur zu Hause haben und oder im Unternehmen, in der eigenen Firma oder da, wo die Ehepartner arbeiten, zu sagen, hey, man kann was machen, wenn man es öffentlich macht. Es geht nicht darum, diese Menschen bloßzustellen, an den Pranger zu schieben, sondern ihnen Hilfe anzubieten. Denn dieses miteinander wertschätzend umzugehen, ist wesentlich produktiver, als die Leute zur Sau zu machen.
Sie haben jetzt gerade schon die Ehepaare erwähnt. Ich meine, auch in einer Familie, in einer Partnerschaft gibt es Probleme. Ist da Ihr Buch auch ein Leitfaden?
Ja, ich hoffe doch sehr. Zumal ganz viele Konflikte, ich arbeite als Konfliktmanager, gerade auf der Ebene entstehen, dass die Werte zwar noch zueinander passen, also wir haben uns lieb, wir leben aber aneinander vorbei. Das heißt, der Weg, diese Ziele, diese Werte zu erreichen, bricht unterwegs ab. Da sind Spaltungen vorhanden und es bringt ganz viel, sich wieder auf diese gemeinsamen Werte und Ziele zu konzentrieren. Wenn das gelingt, werden die meisten Paare, ob verheiratet oder nicht, ist ja egal, wieder kommunikationsfähig. Und das ist der erste Schritt, auch jesuanisch vorbildlich vorgelebt, ein Feedback anzunehmen. Also von einem außenstehenden Vermittler oder von dem Partner zu hören, wie wirkt dein Verhalten auf mich, ohne dass ich angreife. Ich stelle dar, ich mache klar, ich werde dadurch transparent und wieder kommunikativ. Das sollte zumindest in Impulsen aus dem Manager aus Nazareth auch hervorgehen. Ja.
Und gleich sprechen wir weiter. Es gibt ja auch in der katholischen Kirche das ein oder andere Problem und da fragen wir mal, ob Herr Jäger da auch Ideen hat. Wir sprechen mit dem Autor des Buches Der Manager von Nazareth, Christian Jäger. Gerade haben wir schon über die Familie und den ein oder anderen Manager in Unternehmen gesprochen. Jetzt blicken wir mal auf die Kirche. Die hat ja, wir wissen es alle, zahlreiche Probleme. Einige Gemeinden mehr, einige weniger. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind auch als Coach in Kirchengemeinden unterwegs. Wo hakt es denn da?
Ja, Ihre Quelle hat recht. Das bin ich. Ich bin Kirchencoach und es hakt nicht nur, es knatscht nicht nur im Gebälk, es bricht an vielen Stellen zusammen. Ich finde, die drei wichtigsten Faktoren aus kirchlicher Sicht sind die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen und die Sprache. Viele Kolleginnen und Kollegen von uns sprechen eine Sprache, die liturgisch verstehbar ist, die meisten Menschen nicht mehr erreicht. Und wenn wir dann überschattet von diesen unglaublichen Skandalen versuchen, die Botschaft Jesu nach vorne zu bringen, scheitern wir daran, dass wir diese Menschen gar nicht mehr erreichen können. Sie schalten quasi ab. Die würden eine Sendung im Radio oder im Fernsehen mit diesen Begrifflichkeiten als verstehe ich nicht, gibt mir nichts, weiterschalten. Und genau das gilt es aus meiner Sicht zu verhindern. Der Coach und der Theologe in mir sagen, wir haben die Hammerbotschaft. Wir haben die tollste Botschaft der Welt für ein friedliches und schöpfungsorientiertes Zusammenleben, ist in dieser Zeit markant wichtig und da gehören wir hin.
Ja, was kann man denn dann jetzt machen? Hört ein Pfarrer auf Sie?
In der Regel hören die Pfarrer auf mich, wenn sie mit mir arbeiten. Ich habe auch einen Bischof, den ich ab und zu begleite, viele ehrenamtlich Engagierte. Sie hören nicht auf mich, weil ich irgendeine besondere Weisheit habe, sondern weil ich aufgrund der kommunikativen Kompetenz und dieses Blicks auf den Manager aus Nazareth Ihnen und mir die gemeinsamen Wurzeln wieder zeige. Und das, was ich eben ansprach, wir müssen Adressaten, Empfänger orientiert kommunizieren, kann ich nur erreichen, wenn ich weiß, wer sitzt da, wer kommt zu mir ins Gespräch, in den Gottesdienst und was brauchen diese Menschen? Und diesen Weg zu finden, das ist nicht so mit einem Schnipp getan. Viele Gemeinden, die mich einkaufen, machen das mit großen Gruppen, dann mit kleineren Gruppen, auch im Einzelcoaching. Und es zeigen sich Erfolge und die freuen mich sehr.
Papst Franziskus, der hat ja, ist noch nicht so lange her, den synodalen Weg hier in Deutschland sehr in Frage gestellt und ihm seine Grenzen so ein bisschen aufgezeigt. Gleichzeitig ermutigt er aber, Ideen in die Weltsynode einzubringen. Ist das jetzt nicht eher ein schlechter Führungsstil?
Es ist der vatikanisch übliche, das sogenannte et, also sowohl als auch. Ich selber bin davon überzeugt, dass Franziskus nicht der Urheber dieses Dokuments ist. Das sind ja nur 15 Zeilen, soweit ich das weiß, sondern irgendein Mitarbeiter aus irgendeinem Ministerium dort. Was mir überhaupt keine Sorgen bereitet, ist der Inhalt. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch im synodalen Weg auf Ebene der Bischofskonferenz sagen, oh, wir werden beschnitten und wir müssen uns wieder rechtfertigen, ist gar nicht der Fall. Das, was der synodale Weg in Deutschland macht, ist fortschrittliche Ideen zu beschließen, einen Konsens herzustellen und der wird nach Rom gegeben. Was wir alleine umsetzen können, setzen wir um. Niemand aus Rom, niemand in der Weltkirche kann uns aufgrund dieses Schreibens daran hindern. Und wenn wir jetzt davon überzeugt sind, dass der Heilige Geist eben auch noch mitwirkt, nicht nur persönlich inspirierend, sondern im Gesamtsystem, kann ich nur ermutigen, bitte synodaler Weg, macht weiter, stärkt die Rollen, die Diversität in der Kirche. Dafür sind wir genau in der richtigen Epoche.
Da sind wir genau beim Thema. Frauen in Ämtern sind gewünscht, Priester, die heiraten dürfen. Es gibt viele Dinge, die von vielen Christen kritisiert werden und Reformen gewünscht werden. So, jetzt stellen wir uns mal vor, Papst Franziskus hat Ihr Buch auf dem Tisch liegen, blättert da durch. Würde das vielleicht die eine oder andere Brücke schlagen können?
Ich würde mich sehr freuen, wenn er das macht. Und die Brücke lässt sich schlagen. Ich wäre auch sehr gerne bereit, mit ihm darüber zu sprechen, denn Franziskus hat eine doppelte Verantwortung. Nicht nur die Verantwortung, die Universalität der Kirche, also das ganze Universum Kirche, zusammenzuhalten und miteinander ins Gespräch zu bringen, sondern auch dem Franz von Assisi zu folgen, dessen Namen er ja gewählt hat. Und dieser Franziskus war ein Verbindender. Er war ein Schlichter. Seine Begegnung damals mit dem Sultan während der Kreuzzüge, sein Marsch zum Papst, dieser kleine unbedeutende Franz, der ja dann eine Kirche aufbauen darf, einen Orden gründet, der bis heute für diese Werte steht, die sollte Franziskus wissen und einige Anregungen zu seinem Führungsverhalten findet er garantiert im Manager aus Nazareth.
Und rein theoretisch könnte er es sich ja auch anhören. Es gibt nun einen Podcast. Wie ist der denn aufgebaut?
Ja, der ist sehr geschickt gemacht, finde ich, von einem unserer Kollegen, der heißt Michael Mann, arbeitet in der Schweiz, kommt hier aus Nordrhein-Westfalen, aus Bonn, ist Theologe und Mentalcoach und er hat einen Business-Podcast aufgelegt. Also er bringt auch wirtschaftliche Belange, Spiritualität miteinander ins Gespräch, ist auf mich zugekommen und wir haben jetzt schon mehrere Reihen dazu gemacht. Ich weiß, dass heute ganz aktuell in seinem Podcast, Business Coaching, der Manager aus Nazareth und Spirituelles für Führungskräfte auch eine Rolle spielt. Also so verbreitet sich das Thema, was ich eben sagte, wir müssen sprachfähig wieder werden und das ist ein Kanal außerhalb der Kanzel und außerhalb amtlicher Verkündigungen.
Schließen wir das Interview mit Ihrem Fazit. Inwiefern ist Jesus jetzt Vorbild für Menschen, die führen müssen oder wollen? Ganz gleich, ob ich oder der Papst.
Wertvoller im Sinne der Werteorientierung lässt sich nicht führen. Jesus steht für das, was unsere Welt, auch unsere Kirche so dringend braucht. Und daher bin ich nicht dem Sohn Gottes gefolgt auf den Spuren, sondern tatsächlich diesem historischen Anführer, demjenigen, der seine Botschaft, sein Unternehmen der Etablierung des Reiches Gottes eben in Teilen hier auf der Erde umzusetzen. Und dieser Manager aus Nazareth kann dadurch, durch diese unterschiedlichen Faktoren, die vorkommen, ein Beispiel sein für alle, auch für die, die nicht christlich sind, auch für die, die nicht bibelfest sind. Ich glaube, dass es sich wirklich erschließt. Es geht um ein werthaftes, verantwortungsvolles Führen.
Sagt Christian Jäger, Diplom-Theologe, Coach und Buchautor von Der Manager von Nazareth. Und als Podcast gibt es das mittlerweile auch. Herr Jäger, danke fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.
Herr Kelch, danke gleichfalls. Alles Gute.